und herzlich willkommen zu Folge 240 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Folge sind der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen. Ich habe ja das Spiel nicht gesehen und normalerweise nutze ich das als Ausrede, um mich von Podcast-Aufnahmen pausieren zu lassen. Aber ich bin ja auch irgendwo Katastrophentourist und dann habe ich mir gedacht, ach komm, nach einem 3-0 gegen Kaiserslautern, da höre ich einfach mal live zu, was so erzählt wird von denen, die es gesehen haben.
Ja, sehr löbliche Einstellung. Kannst ja bestimmt auch noch einiges an an Katastrophentourismus beitragen. Aber da wirst du bestimmt nicht der Einzige sein, der dazu was beitragen kann. Das Spiel gesehen und direkt auch die Frage an dich, Moritz. Wie viel Katastrophentourismus hast du jetzt so rein stimmungsmäßig heute dabei?
Ich mich noch mal ein bisschen, also erstmal einen schönen guten Abend, da ich mich erstmal jetzt noch mal mit diesem Spiel beschäftigt habe, muss ich sagen, ist meine Laune doch wieder deutlich im Keller, was die Fortuna angeht, weil es ist ja auch eine Art absurdes Theater, so was wir da irgendwie vorgeführt bekommen mit diesen kleinen Hoffnungswellen, die immer mal zwischendurch wegen zwei Siegen in Folge aufploppen und dann all diese Spiele, die du ja meistens gar nicht als schlechtere Mannschaft unbedingt verlierst, sondern wo dann immer noch irgendwelche absurden weiteren Dinge passieren und man irgendwie so das Gefühl hat, es ist so viel Richtiges passiert, da können wir später auch drauf kommen und kommen wir immer wieder zu. Und gleichzeitig ist die Situation von Woche zu Woche wieder immer schlimmer. Diese Tabelle ist ja auch komplett absurd. Man ist immer noch Zwölfter. Und also ich bin eher fatalistisch jetzt gerade. So starte ich in diese Aufnahme. Aber wir können uns ja auch erstmal ablenken mit anderen schönen Themen.
Genau, und zwar Themen, die überhaupt nichts mit Katastrophentourismus zu tun haben. Nämlich das Sondertrikot, mit dem man plant, am Freitag gegen Kiel zu spielen. Und ich hoffe, man hat den ironischen Unterton in meiner Stimme schon so ein bisschen gehört, weil ehrlicherweise finde ich, dass das Trikot in der Tat ein bisschen erwarteterweise, aber auch eben mal wieder relativ katastrophal geworden ist und wahrscheinlich auch nochmal deutlich hässlicher ist als selbst eben das Auswärtstrikot diese Saison. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Hat jemand von euch irgendwas Positives an diesem Trikot zu finden?
Da wird erstmal die Messlatte hochgehängt. Nee, es sieht genauso aus, wie ich es gedacht habe. Es ist natürlich immer so Geschmackssache, das muss man jetzt mit einbringen. Das Hauptproblem, das ich mit diesem Trikot habe, ist nicht das Aussehen per se, weil da denke ich mir, ja, Sondertrikots haben immer den Hang, anders auszusehen, als das die normalen Heimtrikots und manchmal auch die Auswärtstrikots sind, wo man eben dann doch noch häufiger sich den Traditionalismus durchsetzt, sondern da wird dann eben auch bewusst mal ein Akzent gesetzt, um noch weitere Trikots abzusetzen. Und die Sondertrikots sind halt bei allen Bundesligisten ein Riesenfaktor, was Umsätze im Merchandising angeht. Deswegen macht man das und deswegen macht die Fortuna das auch. Was ich wie das Hauptproblem ist, dass kurz nachdem es rauskam, ich bei Blue Sky auf einen, wie heißt das dann, Skeet von Marc Schwitzky stolperte, der Hertha-Base-Podcaster und Sportjournalisten, der auch auf dieses Sondertrikot von Fortuna aufmerksam geworden war und dann daneben einfach als Bebilderung des Fortuna-Trikots das Heimtrikot von Como genommen hat. Und es dürft ihr dreimal raten, wer der Ausrüster von Como ist. Richtig, das ist Adidas. Und sagen wir mal so, die Kreativleistung bei dem Sondertrikot von Fortuna Düsseldorf war vielleicht nicht ganz so groß, weil die haben einfach das Trikot von Como genommen, das sie eh schon hatten für die Saison, haben ein paar Wellen rausgenommen und sich gedacht, was den Koma See verdeutlichen kann, das kann bestimmt auch so ein Flüsschen in Deutschland irgendwo, das ist natürlich ein deutsches Unternehmen, versinnbildlichen. Und das ist halt schon, wenn man das sieht, es ist nicht ein und dasselbe, aber es ist sehr, sehr, sehr nah dran. Und ich glaube, da brauchte man gar nicht so viel verändern in dem, was man in der Grafik. Und wenn man dann eben dieses ganze Merchandise-Vermarktungsgerede dazu nimmt, von wegen, ja, das Trikot, das die Verbindung von Stadt und Fluss und Verein symbolisiert und der sich denkt, ja, es symbolisiert vielleicht das, es symbolisiert aber vor allem, dass Adidas mal wieder 0815 gemacht hat bei Fortuna und diesmal halt nicht die gleiche Ware nach Nürnberg und nach Düsseldorf ausliefert, sondern halt nach Norditalien und nach Düsseldorf. Vielleicht kann man es auch sagen, es ist ein bisschen italienischer Flair, der in den Rhein kommt. Ist auch schön. Wer will das nicht?
Ja, es wäre halt schön, wenn der italienische Flair halt irgendwie auch modisch damit transportiert werden würde, weil das hat man ja ehrlicherweise irgendwie nicht gemacht, muss ich sagen. Also ja, ich glaube, wir sagen das ja hier auch mit schöner Regelmäßigkeit zweimal im Jahr, einmal wenn die Trikots im Sommer vorgestellt werden und dann einmal, wenn das Sondertrikot kommt, dass wir irgendwie auch nicht wirklich Zielgruppe von diesen Trikots sind. Aber ich muss schon sagen, dass mich das wirklich mittlerweile immer mehr stört. Also dass die Trikots wirklich Jahr für Jahr noch hässlicher werden und ja, ich hoffe wirklich, dass irgendwann dieser grauenhafte Deal mit Adidas endet. Und ja, muss aber auch wieder sagen, das dauert, glaube ich, noch was. Ne? Der wurde, glaube ich, gerade erst verlängert, von daher haben wir da wenig zu hoffen. Mir ist das ziemlich egal, muss ich dann auch sagen, bei so einem Sondertrikot, wie viel Kreativleistung da reinfließt. Ich finde es einfach immer nur blöd, wenn halt die Trikots, die meine Mannschaft irgendwie anzieht, einfach scheiße aussehen. Und das ärgert mich dann schon, auch wenn ich mir das Trikot sowieso nicht kaufen würde. Aber nee, also ich finde, das ist absolut grauenvoll, wenn ich mir vorstelle, dass man mit diesem Fetzen dann halt irgendwie am Freitag dieses sauwichtige Spiel gegen Kiel halt auch noch zu Hause. Ich meine, das ist ja wirklich kein Trikot, in dem man halt zu Hause auflaufen will, dass man das halt spielen muss. Also wenn, dann sollte man das vielleicht irgendwie auswärts bei Elversberg auftragen oder so. Aber ja, also ich muss wirklich sagen,
wie viel Emotion du da, dass sich das mitnimmt. Also mir ist es...
Ja, also gerade weil ja irgendwie auch der Verein insgesamt halt irgendwie über die letzten Jahre halt so eine schlechte Figur in so vielen Bereichen halt irgendwie abgibt. Und das ist ja schon, das Trikot ist ja schon irgendwie auch einfach ein Stück Identität und was du halt nach außen trägst. Und da siehst du halt einfach komplett aus wie der Depp in dem Trikot. Muss ich schon sagen. Aber das ist ja, das gilt ja für die meisten Trikots so. Die Heimtrikots gehen ja irgendwie meistens noch, aber das Auswärtstrikot sieht ja jetzt wirklich seit langem sehr, sehr schlecht aus und, ja gut, und diese Sondertrikots sind halt eben dann halt diese Sondertrikots. Tja. Moritz, hast du da noch irgendeinen Take zu?
Also ich bin da relativ indifferent. Mir ist es wirklich ein bisschen wurscht. Ich merke nur, ich warte seit geraumer Zeit auf ein Heimtrikot, was mir wieder so richtig zusagt, sodass ich mir das irgendwann mal anlegen würde. Das ist mir, glaube ich, wichtiger und ich finde diese Randnotiz mit Como schon noch einfach ein bisschen lustig und vielleicht sehr symbolisch dafür, wie Sachen in dieser Verwertungsgesellschaft auch immer weiter verwertet werden. Mir ist aber das Heimtrikot und mit Abstrichen auch das Auswärtstrikot deutlich wichtiger als so ein Aktionstrikot. Und wenn es Menschen gefällt und der Fortuna ein bisschen Kohle in die Kasse schwemmt, ja, dann soll es so sein, würde ich sagen.
Aber wir haben ja jetzt schon etabliert im Grunde, dass wenn es am Freitag schief gehen sollte gegen Kiel, um mal ans Ende der Folge dem Ende der Folge vorzugreifen, dann liegt es ja vielleicht auch am Trikot.
Ne? Das mag sein. Und zum Thema Heimtrikot, wir wissen natürlich irgendwie auch nicht, ob der Vertrag mit Adidas auch für die dritte Liga gilt. Vielleicht kann man dann ja irgendwie wieder mal bei Umbro anfragen oder so. Vielleicht stehen wir ja im Sommer dann doch ohne Trikotsponsor da. Ja, ich glaube, damit machen wir einen Haken dran und kommen zum nächsten Thema. Und ja, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, zu dem man aber vielleicht dann auch letztendlich, wenn man sich das ein bisschen näher anschaut, ein bisschen ambivalente Gefühle haben kann. Und zwar hat die Fortuna über ihre sozialen Medien diese Woche eine Aktion beworben, wo man wo die Fortuna auf die Gefahr von sexuellen Übergriffen hinweist, gerade auch im eigenen Fanlager und ja, und eben auch gezeigt, wo man sich halt schulen kann, wo man sich informieren kann, wie man am besten in solchen Fällen vorgeht, wenn man das erlebt, wenn man das beobachtet. Eigentlich eine absolut super Aktion, aber schon auch irgendwie ein bisschen fragwürdig, dass es halt mit L'Oréal dafür halt einen Sponsor braucht. Also das hat mich zumindest ein bisschen sprachlos zurückgelassen oder ein bisschen ratlos viel eher.
Also ich würde dazu sagen, man hätte es vielleicht noch ein bisschen anders kommunizieren können, indem man die NGO Right to Be da ein bisschen prominenter auch mit reinnimmt. Auf der anderen Seite, gut, da steht dann jetzt noch L'Oréal drauf, die sponsoren das dann und machen das möglich. Das kommt auch wahrscheinlich wieder der Fortuna zugute, weil sie das Geld nicht selber aufbringen muss. Und dann ist das auch, da sind wir wieder in dem System, in dem wir uns so befinden. Ich finde diese Aktion an sich wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Wir hatten ja jetzt auch in der letzten Zeit nochmal deutliche oder viele Debatten darüber, über Übergriffigkeiten im Digitalen oder eben auch im realen Leben. Deswegen finde ich, war es auch ganz gutes Timing. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das in aller Kürze zusammengeschustert wurde. Das Projekt Right to Be schult eben Menschen darin, wie man reagieren kann auf Übergriffe oder übergriffiges Verhalten. Deswegen, ich stehe dem sehr, sehr positiv gegenüber und möchte aber noch ganz kurz eine Geschichte dazu erzählen, weil ich nochmal diese Aktion gegoogelt habe und dann auf so einer recht einschlägigen Schwurbler-Seite, die bestimmt auch einige von euch kennen, gelandet bin, die dieses Video und diese Aktion natürlich aufs Allerschärfste verurteilt. Worum geht's? Im Video sind meistens nicht weiße Personen die Opfer und eben auch die Leute, die dann einschreiten. Und die Täter sind immer die Weißen. Und selbst wenn wir jetzt mal Friedrich Merz, der zu der Debatte einfach nur rassistischen Mist abgibt, außer Acht lassen, freue ich mich einfach, dass man mit so einer Aktion, so ähnlich wie wenn man Fortuna gegen rechts, Fortuna-Fans gegen rechts und nicht gegen Rechtsextreme oder Rechtsradikale macht, das ärgert einfach Leute, bei denen ich mich sehr freue, dass sie sich ärgern. Und ich muss sagen, das hat mir wirklich einfach nochmal Freude bereitet, dass man das so, ja, dass man da einfach so Leuten so sauer aufstößt. Und ja, außerdem ging es in der Anstoß der Debatte, da ging es auch um einen Christian, der einer nicht weißen Person Sachen angetan hat. Und deswegen fand ich auch das Video sehr, sehr gelungen dazu.
Es ist ja, heute ich denke auch auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, dass Fortuna da erstmal generell aktiv ist und eben auch mit nach außen geht und dass man eben dann auch als Fan weiß, wo man sich dann halt eben dementsprechend informieren kann. Das auf jeden Fall.
Und halt auch die richtigen Leute abfuckt, ne? Also ich meine, du kannst es ja auch in den ganzen Kommentarspalten sehen, was dann da abgeht. Ich mir einfach denke, okay, verpisst euch einfach. Ihr seid die richtigen Leute. Wenn ihr euch davon abgefuckt fühlt, dann macht die Fortuna einiges richtig.
Und L'Oréal. Nee, das.
Ja, ja und L'Oréal wahrscheinlich. Ja. Ja, auch das, gut, da, also da steht L'Oréal auf jeden Fall gerade auf der richtigen Seite. Rechte ärgern macht Spaß.
Ja. Gut. Wie kommen wir jetzt zum nächsten Thema?
Easy kommen wir.
ich möchte dem Menschen jetzt nicht irgendwie zu nahe treten.
Nee. Von rechte Ärgern auf Ärgernisse auf rechts, beziehungsweise wie man denen entgegentreten möchte. Rechts verteidigen, ja, gegen rechts verteidigen.
Genau, Fortuna hat nämlich, wenn wir den Gerüchten in den Medien glauben können, schon mehr oder weniger einen Transfer für die nächste Saison eingetütet auf der Rechtsverteidigerposition mit Steven van der Sloot. Ein Rechtsverteidiger eben, der im Augenblick noch in der zweiten niederländischen Liga bei ADO Den Haag kickt und mit denen schon den Aufstieg in die Eredivisie klar gemacht hat. Mislintat wollte ihn, glaube ich, im Winter schon verpflichten. Das hat damals nicht funktioniert, leider. Ich glaube, wir könnten gerade mit einem weiteren Spieler für die Außenbahn sehr viel anfangen. Ja, aber dann soll es halt eben jetzt im Sommer soweit sein. Ist aber natürlich jetzt doch nicht ganz klar. Aber das, was zum Beispiel die Rheinische Post geschrieben hat, klingt halt schon sehr konkret. Und ich muss sagen, normalerweise sind das so die Sachen, die mich dann auch schon irgendwie wieder ziemlich anzünden. So, wo ich dann schaue, okay, was ist das jetzt für ein Spieler? Dass man irgendwie dann schon auch, obwohl, selbst wenn es in der Saison, in der aktuellen noch um was geht, man sich da damit beschäftigt, okay, was sind so die Stärken, was sind die Schwächen, was ist so die Biografie? Und da habe ich dieses Mal gemerkt, einfach weil dieser mögliche Absturz in die dritte Liga bevorsteht oder bevorstehen könnte, dass es bei mir einfach überhaupt nicht der Fall ist. Also, dass ich, dass es mich jetzt ganz, ganz viel Mühe gekostet hat, da überhaupt mal zu klicken, okay, wie heißt der, wo kommt der her und so, und das ich mir eben auch vorstellen kann, dass der Vertrag nicht unbedingt für die dritte Liga gilt. Von daher will ich mich jetzt irgendwie noch gar nicht so sehr eben mit diesem Spieler beschäftigen. Ich weiß nicht, ob das einem von euch anders geht. Wie habt ihr diese Info aufgenommen?
Genau so. Durchrauschmosus, ich kann ja nicht mal mehr den Namen nennen. Es ist einfach, erstens ist es noch nicht fertig, noch nicht fix. Selbst wenn es fix wäre, glaube ich auch, dass es halt einen kleineren Fußnote gibt dann, die dann halt heißt, ja, Zweitliga-Zugehörigkeit nächste Saison wäre schon irgendwie wichtig für diese Durchführung des Transfers. Und man hat einfach größere Probleme gerade, als sich zu überlegen, wie man diese offensichtliche Schwachstelle irgendwie in der nächsten Saison füllen möchte, sondern das muss man mit dem Personal, das man im Winter dann halt nicht aufgestockt hat, jetzt tun.
Das kann aber Mislintat jetzt gerade nicht mehr beeinflussen. Von daher im Prinzip positiv, dass solche Nachrichten kommen, dass man sich schon mit Leuten beschäftigt und die holt. Aber auch ich sehne mir einfach ein Ende dieser Saison herbei, damit ich mich wieder über Sachen freuen kann bei der Fortuna und auf Sachen freuen kann. Ich sehne mir natürlich einen Verbleib in der zweiten Liga herbei.
So sehr freue ich mich jetzt auch auf das, was wir jetzt tun werden oder was ihr vor allem tun werdet, nämlich dieses Spiel gegen Kaiserslautern zu besprechen. Ich hole mein Katastrophenpopcorn raus und lausche euren Ausführungen, denn ich habe mich wirklich, also ich habe gemerkt, dass ich konnte es nicht gucken und dann habe ich mich danach auch sehr, sehr wenig damit beschäftigt, weil ich dachte, komm.
Ja, also ich würde sagen, das ging uns nicht viel anders. Wir konnten es gucken und haben uns dann ab einer bestimmten Minute auch sehr, sehr wenig damit beschäftigt, weil wir gedacht haben, ach komm, so können wir es vielleicht zusammenfassen.
Ja, auch weil es einfach, wie das häufig halt so ist, wenn es halt einen Platzverweis gibt, weiß man ja auch eigentlich, dass man immer sehr, sehr wenig von dem, was man sieht, halt irgendwie an Erkenntnissen irgendwie für die nächsten Wochen halt mitnehmen kann, einfach weil dadurch halt ein Spiel so krass beeinflusst wird, gerade wenn das halt ein Platzverweis ist, der so früh halt passiert. Und ich glaube, speziell für die Fortuna in dieser jetzigen Saisonphase unter Markus Anfang gilt das halt nochmal besonders. Ne, weil da müssen ja wirklich einfach genau die richtigen Spieler, genau die richtigen 10 bis 11 Spieler halt irgendwie fit sein, damit man halt konkurrenzfähig ist. Und das heißt, ein Platzverweis sorgt dann halt dafür, dass du es halt einfach nicht sein kannst. Und dass du eigentlich dann spätestens ab dem Moment nur noch auf ein 0-0 hoffen kannst. Aber da greifen wir jetzt irgendwie auch schon ein bisschen vor. Ich glaube aber ganz generell, dass du da wirklich einfach auch wenig verpasst hast, Jan. Und hier, glaube ich, einfach komplett auf informative Augenhöhe mitdiskutieren kannst, weil, da bin ich auch ganz ehrlich, neue Erkenntnisse zu Fortuna habe ich, wie gesagt, sehr, sehr wenige mitgenommen.
Ist auch gut, wenn man so ein Segment so anfängt. Von wegen, ihr könnt es eigentlich gar nicht skippen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ich glaube, wer heute eingeschaltet hat, ganz ehrlich, also der schaltet auch jetzt nicht ab, da bin ich mir todsicher.
Das wird auch unseren Werbepartner L'Oreal freuen, der dieses Segment natürlich sponsert.
Absolut.
Das wäre schön, das wäre ein bisschen witzig jetzt gewesen, aber okay.
Ja, vielleicht in der nächsten Woche.
Gut. Nächste Woche, ja. Ich denke, die lassen sich das von KI auswerten, welche Podcasts sie erwähnen im Fortuna-Segment und dann werden die mit sehr viel Geld gefügig gemacht. Okay.
Würde ich hinnehmen, wenn dazu ein Betriebskostenzuschuss für diesen Podcast bei rumspränge, würde ich mir eine Woche lang die Haare damit waschen, was die mir dann nachschicken.
Der Spülung.
Ja. So, dann lass doch mal ins Spiel einsteigen. Auch da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, es gab gar nicht so viele neue Erkenntnisse. Rasmussen auf dem Platz war ja irgendwie ganz interessant und vielleicht sogar verheißungsvoll fast. Man dachte, gut, dann mal schauen, was dabei so rumkommt. Raimund eben auf dieser Außenbahn, wie wir das auch schon die Wochen zuvor fast hätten sehen können. Haya deswegen auf der Bank. Also auch ganz interessant. Und die altbewährte Dreierkette beisammen. Ja.
Ja, ich glaube, gerade bei Raimund hat man in dem Spiel ja auch das gesehen, was wir halt die letzten Wochen verpasst haben, als halt irgendwie der zum Beispiel Anfang gesagt hat, ah, oh, wir wollten ja eigentlich mit Raimund auf dem rechten Flügel starten, dann hätte das irgendwie ganz anders ausgesehen. Ich glaube, wir haben halt genau das gesehen von Raimund, was er halt eben auf diesem Flügel zu leisten eben imstande ist. So. Und das ist halt einfach suboptimal, dass halt Muslia und Raimund defensiv verteidigen müssen auf den Außenbahnen. Das sind halt eben nicht ihre beiden besten Positionen. Und ja, und gerade wie beim Blick auf die Bank wurde einem ja dann auch schon wieder klar, dass das wieder genau wie die letzten Wochen auch heißt, dass man eigentlich hoffen muss, dass man möglichst nicht wechselt. Also ich glaube, mit Ljubicic saß da einer auf der Bank, wo ich mir vorstellen konnte, dass den Markus Anfang mit Vertrauen halt einwechseln würde, aber sonst eben keiner. Ja, und auch einfach wieder viele, viele Ausfälle zu verzeichnen, von denen man eben vorher nicht unbedingt wusste. Also Lenz hatte sich unter der Woche verletzt, okay, aber ich glaube auch bei Emma war schon klar, dass es nicht unbedingt reichen würde. Aber bei Lundahl hatte ich zumindest noch ein bisschen Hoffnung, weil halt nicht vorher gesagt wurde, glaube ich, dass er ausfällt. Von Zimbus Ausfall hatte man vorher gar nichts mitbekommen, der saß auch nicht auf der Bank. Und erst im Nachhinein, als ich mich jetzt heute nochmal damit beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass ja auch Sotiris nicht dabei war. Weiß ich, wo es ist. Da haben wir irgendwie, als wir geguckt haben, gar nicht drüber geredet und uns auch gar nicht gewundert, dass man halt irgendwie Breithaupt eingerichtet hat. Aber allein, dass einem das nicht auffällt, ist ja irgendwie auch ja ein absolut deutlicher Fingerzeig. Ja, und spricht dann wirklich, glaube ich, auch einfach Bände. Und ja, von daher, glaube ich, war uns dann ja irgendwie auch klar, das ist halt wieder ein Spiel, das halt wahrscheinlich sehr, sehr eng laufen wird und dann spätestens mit den Wechseln dann halt auf Seite von Kaiserslautern kippen wird. Also musst du halt irgendwie im besten Fall halt irgendwie früh was mitnehmen.
Und ich würde sagen, das sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Also es ist ein eher hektisches Spiel mit vielen langen Bällen am Anfang und die Fortuna versucht teilweise ein relativ hohes Pressing, was relativ bald auch erfolgsversprechend aussieht. Im Sinne von, es könnte gut sein, dass man hohe Ballgewinne da erzwingen wird, weil Kaiserslautern spielt alles andere als souverän sich aus diesem Pressing raus. Es entstehen da jetzt noch keine großen Chancen draus. Aber ich habe das da schon als ein Fingerzeig genommen, dass man mal wieder relativ gut eingestellt ist, eine Idee hat und einen Plan hat. Viele lange Bälle gehören dazu, definitiv. Aber eben auch wieder so Überzahlen schaffen auf den Flügeln, vor allem natürlich wieder rechts. Da fand ich auch Luca Raimund sowohl im Pressing, also im Anlaufen, als auch generell so bei den Bewegungen und den Laufwegen gar nicht so schlecht. Insgesamt aber eher eine mäßige Partie, würde ich sagen, bis dahin. Und ja, mit vielen Fehlern, auch mit insgesamt auch nicht optimalen Laufwegen. Aber so, dass ich das Gefühl habe, auch wenn das Thorsten Lieberknecht anders sieht, dass man eigentlich als Fortuna da schon in leichten Vorteilen ist und das bessere Spiel macht.
Ja, das würde ich eigentlich auch so sehen. Würde ich alles unterschreiben, was du gesagt hast. So, dass das erste Viertel des Spiels Ist man da mindestens auf Augenhöhe, vielleicht sogar ein bisschen überlegen, sieht auf jeden Fall, dass Kaiserslautern wirklich auch Probleme damit hat, wie man da eben als Auswärtsmannschaft auftritt. Und das ist ja im Grunde genommen schon alles, was du halt irgendwie erreichen willst. Aber es reicht dann halt eben eine Situation, um das halt eben auch alles sofort wieder umstürzen zu lassen. Dann ist es nämlich halt irgendwie einmal nicht die Fortuna, die halt eine gute Umschaltsituation hat, sondern eben Kaiserslautern, die richtig viel Platz in der eigenen Hälfte auf dem rechten Flügel haben. Luka Söch spielt dann einen hervorragenden Pass aus der eigenen Hälfte in den, oder ungefähr von der Mittellinie, glaube ich, dann in den Lauf von Norman Bastett von Kaiserslautern. Ja, und das können halt über die Kameras nicht so besonders gut auflösen, auf jeden Fall eine Art von Zweikampf im Laufduell mit Sima Suso eingeht, auf jeden Fall näher zum Ball steht, die beiden berühren sich an der Hand, wie schwer, ob Suso ihn da hält oder nicht, ist halt irgendwie nicht ganz aufzulösen. Bassett stürzt mit seinem Ausfallschritt, ja, und der Schiedsrichter gibt Suso eben dann die rote Karte. Und das ist natürlich eine Situation, über die wir dann kurz reden müssen. Aus zwei Perspektiven würde ich denken, nämlich irgendwie zum einen, muss man da überhaupt Foul geben? Und zweitens, wenn man da Foul gibt, ist das eine rote Karte. Jan, ich meine, du hast das jetzt ja hoffentlich auch in der Wiederholung sehen können. Aber ich glaube, da auch in der Wiederholung ist es ja nicht nochmal genau aufgelöst worden, sondern es gibt halt irgendwie nur diese beiden Perspektiven, wo einmal die Kamera irgendwie zu spät und zu unscharf drauf ist und irgendwie einmal von sehr, sehr weit weg. Hast du dir da eine Meinung zu bilden können zu dieser Situation?
Ich glaube, wenn man faul pfeift, ist es eine rote Karte. Einfach weil der Spieler den direkten Weg zum Tor hat, der Angreifende, und keiner mehr von der Fortuna da in der Nähe ist, um das auflösen zu können, dann, nachdem er dann quasi durch ist. Aber das ist halt. Also, sorry. Meine Herren. Wir hatten schon das Problem der Schiedsrichter-Dino-Frisuren angesprochen. Und wir sind ja eigentlich kein Podcast, der irgendwie sich auf das Äußere von Menschen beschränken möchte. Das ist aber ein Problem der Dino-Frisur-Schiedsrichter, würde ich nämlich schon attestieren. Und da kann man, wenn man sich nicht genau weiß, was wir damit sagen, dann muss man sich halt mal durch unsere Bibliothek durchhören, um sich da bilden zu können. Das ist für mich einfach sockenunverhältnismäßig in allen Richtungen. Das ist kein Foul, würde ich sagen, selbst wenn er die Hand hält. Und was mich am meisten ärgert, ist, das sieht schon, manchmal kann man ja sagen, ja, im Live-Bild sieht es vielleicht stärker aus, als es dann in der Wiederholung und keine Ahnung, VR und so. Im Live-Bild sieht es schon genauso beschissen aus. Also, wenn ich das Live-Bild sehe, die Live-Geschwindigkeit, worauf der ja dann rot gibt, würde ich sagen, ist auf gar keinen Fall pfeifst du das, weil das sieht alles nach sterbender Schwein und ich nutze die Gelegenheit und straff mich nochmal und lass mich dann sehr auffallend fallen. Und das wird dann aber, ne, im VRR kannst du das dann nicht mehr zurücknehmen, weil es halt einfach kein klares Gegenbeispiel gibt. Aber das in der Live-Bewegung dann quasi als rot zu sehen, finde ich halt absurd. So wie der da fällt, nee. Und dann weißt du halt auch als Schiedsrichter, das ist ja der nächste Punkt, du weißt einfach, es ist die 20. Minute, wenn ich hier eine rote Karte zeige, dann beeinflusst das das ganze Spiel. Ist das eine Szene, die das rechtfertigt? Weiß ich nicht. Dafür gibt es mir zu viele Fragezeichen. Und die gibt es ja nach wie vor. Und dann ist es halt eine falsche Entscheidung. Ja, dann kann man halt noch so wie Korinthenkackerich da so gucken, ja, der hat in die Hand gehalten und das sieht man auch, weil die Hand dann durchgestraft ist und keine Ahnung, was man noch sagen kann. Es ist einfach eine absurde Entscheidung, ein Spiel so zu beeinflussen nach 20 Minuten. Wo man auch noch weiß, dass bei der einen Mannschaft, klar, das sollte man halt vielleicht nicht immer bedenken, es ist vielleicht jede Situation ähnlich bewerten. Es geht halt hier gegen den Abstieg und um sehr viel bei einer der beiden Mannschaften. Und da rot zu zeigen, in diesem Gesamtbild, das ich da mir darbietet, auch nach der sechsten Wiederholung, ist einfach kompletter Kackscheiß.
So. Ja, unterschreibe ich alles komplett, was du gesagt hast. Ich glaube, das ein großes Problem ist natürlich irgendwie auch einfach diese Regelschwäche, die es da halt im Fußball gibt, ne, dass du dann halt einfach, wenn du so eine frühe rote Karte hast, dass du dann einfach für das ganze Spiel komplett mit einem Mann weniger unglaublich geschwächt bist und was ja gerade, glaube ich, heutzutage nochmal einen viel, viel größeren Effekt halt hat, als das irgendwie vor 10, 20 Jahren der Fall gewesen ist, weil Mannschaften einfach viel, viel besser den Ball laufen lassen können. Ja, ich meine, immerhin muss man halt sagen, dass es wahrscheinlich diesmal nicht so ein ganz großes VAR-Problem ist, auch wenn einen das natürlich immer zusätzlich noch aufregt, dass der VAR sowas halt nicht zurücknimmt, weil wenn die halt die gleichen Gebühren zur Verfügung haben wie wir, sind wir ja auch eigentlich mehr die Ersten, die sagen, hey, dann lass doch einfach die Entscheidung vom Schiedsrichter auf dem Feld halt laufen. Und die können es wahrscheinlich einfach nicht wirklich revidieren, weil das Bildmaterial nicht da ist, aber ja, ich sehe es halt ganz genauso. Der Schiedsrichter muss das halt einfach, also wenn du das pfeifst, musst du dir halt schon absolut sicher sein, dass es eine rote Karte ist, dass es ein Foul ist. Und ja, ich weiß halt auch nicht, ob es ein Foul ist. Ich denke auch eher, dass es halt kein Foul ist. Und ich finde halt schon, dass der Schiedsrichter halt auch die Chance gehabt hätte, sich da eine Brücke zu bauen, zu sagen, hey, es ist ein Foul, aber der Spieler, wenn er den Ball da halt kontrolliert bekommt, ist Uso halt wieder an ihm vorbei, weil er halt einfach den Ball nicht sauber in den Lauf bekommt, sondern ja irgendwie schon halb liegt.
Ja, aber das kannst du nicht bewerten, glaube ich.
Ja, aber ich finde doch, das doch genau das kannst du ja bewerten, weil du kannst ja sagen, es ist die Verhinderung einer klaren Torchance. Nein, das ist auf keinen Fall, weil der Spieler den Ball nicht sauber wird kontrollieren können.
Aber es ist, das wär, ja, ich weiß nicht so, genau, wie die Regel genau, ich glaube, das Problem ist, und das ist jetzt eine These von mir, dass hier die Korinthenkackerei des deutschen Schiedsrichterwesens oder des Schiedsrichterwesens im Internationalen auch, wahrscheinlich dann, wenn der Schiedsrichter das halt nicht sofort mit Rot bestraft auf dem Feld, das wäre wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen, im luftleeren Raum wäre es die richtige Entscheidung gewesen, weil du kannst immer noch sagen, mit dem VAR, wenn sich da Bilder ergeben, die halt einen klaren, klar zeigen, dass es halt eine rote Karte ist, dann hat der Schiedsrichter immer noch die Möglichkeit, das zu revidieren. Und so ist es jetzt so, dass er halt eine Entscheidung fällt und jetzt musst du quasi den Gegenbeweis antreten als VAR, um das zurückzunehmen. Bei so einem großen Eingriff in das kommende Spiel für die nächsten 70 Minuten. Ich glaube aber, dass wahrscheinlich der Schiedsrichter, wenn er so etwas gemacht hätte, aus einer richtigen, dem Sport entgegenkommenden Denkweise, dann hätte wahrscheinlich der Schiedsrichterbeobachter ihm das halt negativ ausgelegt. Ich weiß es nicht, das ist eine These, aber das vermute ich, weil es, ja, sonst könnte man halt sagen, in der Nachbesprechung könnte man ihm halt sagen, ja, hast du so gesehen, okay, aber überleg mal, was machst du da eigentlich? Ich glaube aber nicht, dass es halt im Sinne des Spiels und des Sports diskutiert wird im Schiedsrichterwesen, sondern halt immer nur auf so einem korinthenkackerischen Wesen. Und ich glaube, das ist ein Urproblem, das wir halt haben und das sich, glaube ich, durch VAR eigentlich nur verstärkt hat, weil dadurch halt sich diese Denkweise nur noch mehr manifestiert hat. Und wahrscheinlich tue ich hier Schiedsrichtern auch insgesamt Unrecht. Das möchte ich auch gar nicht abstreiten. Ich glaube, viele Schiedsrichter wissen das und dass sie eigentlich im Sinne des Sports und des Spiels entscheiden sollten, haben das auch als Teil ihres Selbstverständnisses. Aber die Dino-Frisur unter den Schiedsrichtern, die weiß es nicht.
Ja, ich glaube, du hast da total recht. Ich glaube auch, dass es genau aus dieser Denkweise halt raus passiert, dass man da einfach, dass man dem Schiedsrichter das vorwerfen würde, wenn er da halt quasi eine Entscheidung im Sinne des Sports halt letztendlich ausführen würde. Deswegen wird es halt eben in solchen Situationen dann immer nicht dazu kommen, dass sowas halt passiert. Das ist ja mal schade. Moritz, hast du noch einen Take zu dieser Situation?
Ich bin eher auf der Seite ziemlich, für mich ziemlich klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Ich würde sagen, die Bilder, die wir sehen, können es überhaupt nicht auflösen. Für mich sieht es so aus, als gäbe es unten einen Kontakt und dann zieht halt Bassett seine Hand hoch, um sich dann da sterbende schwanmäßig hinzuwerfen. Der Typ wird ja auch im weiteren Spielverlauf immer wieder weinend irgendwo auf dem Boden liegen. Wo Jan setzte vorhin an, Also da muss der Schiedsrichter ja auch vielleicht auf dem Schirm haben, dass eins der Teams, und dann sprachst du von Abstiegsgefahr, und ich dachte ja, dass eins der Teams seit Jahren dafür bekannt ist, dass sie sich halt immer irgendwo auf dem Boden wälzen, weil irgendwelche ganz schlimmen Sachen passiert sind und sich so mit Standards erschleichen. Und ich denke, ich würde davon ausgehen, dass der VAR eigentlich noch weitere Einstellungen zur Verfügung hat, die dann später kommen, wo man sowas sich wenigstens einmal kurz angucken kann. Vielleicht haben sie es getan und uns nicht gezeigt und vielleicht gibt es einen bösen Klammergriff von Sima Suso. Ich halte das für eine Fehlentscheidung. Ich kann kein Foul erkennen. Ich kann verstehen, dass man im laufenden Spielbetrieb in der Geschwindigkeit, wenn dann Suso eben auch noch zwischen Schiedsrichter und dem Bassett steht, dass man da mehr sieht, als man denkt, und er fällt ja ganz elegant. Aber ich kann es nicht verstehen. Man versucht irgendwie penibel, wie Jan das sagt, auf Regeln und Regelauslegung zu achten und nicht aufs Spiel, und man macht alles nur noch schlimmer. Und dass ich den VAR haben möchte, heißt ja nicht, dass ich den VAR insgesamt gerne mag, aber ich kann auch einfach keine Linie erkennen und es immer wieder nervig und anstrengend und es versaut einem vieles. Und diese rote Karte hat uns ein besseres Ergebnis versaut. Da bin ich auch relativ sicher, weil es nicht so schlecht aussah bis
Es
dahin.
hat halt nicht nur ein besseres, der Fortuna ein besseres Ergebnis versaut, sondern es hat einfach auch dieses Spiel zerstört. Natürlich, für
Ja,
Lautern ist es
würde
gut
ich, ja.
ausgegangen, aber es ist halt einfach nicht, es ist einfach nicht mehr das Spiel, für das du halt angetreten bist. Und das kann man sagen, es gibt Gründe für eine rote Karte und es gibt auch Gründe, wenn du eine klare Torschuss verhinderst und so weiter und so fort. Ich kann, wenn er dem, ne? Es gibt Möglichkeiten, wo man diese Szene sieht und sagt, ja, das ist halt rot, dann hast du halt Pech gehabt in den nächsten 70 Minuten. Aber wir haben das, ne, schon jetzt häufiger gesagt und ich brauche jetzt auch nicht nochmal auszuführen, warum. Ja, es ist, glaube ich, das, was ihr quasi schon im Teaser für dieses Spiel, wo ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Segment so schmackhaft gemacht habt, es ist halt eigentlich, ja.
Ja,
Danach ist es
ich
alles ein
glaube,
bisschen lässig.
am deutlichsten ist es einfach, dass es letztendlich ein Regelproblem ist, dass, wenn man sich in der Situation dafür entscheiden könnte, einfach quasi ein technisches Tor zu kassieren, anstatt die rote Karte, man sich, glaube ich, wenn du in der 20. Minute diese Situation hast, dass du dich immer für das Gegentor entscheiden würdest. So, und das sagt ja alles darüber aus, dass halt diese rote Karte da eine schlimmere Bestrafung ist, für einen Foul außerhalb des Strafraums, wo nicht klar ist, ob da wirklich eine hochkarätige Torchance mit entsteht, die dann irgendwie Expected Goals von 0,5 wahrscheinlich hat, wenn er den Ball kontrolliert bekommen sollte, dass du halt lieber ein Tor kassierst. Also das sagt doch wirklich alles, weil ab dem Moment weißt du halt im Grunde, dass da halt wenig, ganz, ganz wenig zu holen ist. Und für die Fortuna in der derzeitigen Verfassung ja sowieso, ne? Also Anfang entscheidet sich dann dazu, Rasmussen rauszunehmen, den zweiten Stürmer eben rauszunehmen und Jesper Daaland zu bringen. Und selbst wenn, ja, ich glaube, du diesen Wechsel Daaland gegen Suso ohne Platzverweis machen würdest, würde das ja im Grunde schon heißen, so sehr wie Anfang halt eben auf diese paar Spieler angewiesen ist, denen er vertraut, dass die Siegchancen elementar in den Keller purzeln würden, aber weil du halt eben dann noch ein Mann weniger zusätzlich bist, ist es damit eigentlich geschehen. Du hast dann eben noch die Hoffnung, dass du halt vielleicht 0-0 irgendwie verteidigt bekommst, möglichst lange. Man macht das dann auch ziemlich gut, finde ich, dafür, was dann die Aufgabenstellung ist, irgendwie bis zur Halbzeit, sodass man irgendwie dann in die Halbzeit geht und das 0-0 gehalten hat und irgendwie denkt so, ja, okay, wird jetzt halt nicht leicht, aber immerhin, die Fortuna hat es bisher irgendwie so gut wie möglich gemacht, abgesehen von dieser einen Situation. Und ja, macht es dann, finde ich, eigentlich auch bis zu diesem Dreifachwechsel in der 60. Minute dann schon eigentlich auch so gut, wie man es eben nur irgendwie erhoffen und erwarten konnte in angesichts der Umstände. Ich weiß nicht, Moritz, ob du das anders gesehen hast.
Habe ich ganz genauso gesehen. Lautern versucht sich und lässt den Ball laufen. Fortuna kommt auch nicht wirklich in gute Umschaltsituationen. Man hofft, ob irgendwann mal ein Standard vielleicht es ergeben mag, dass man doch nochmal aufs Tor kommt, aufs Tor schießen kann. Das passiert nicht, aber man hält sich eigentlich ziemlich wacker und die Lauterer, ja, haben natürlich viel Ballbesitz, aber kommen damit auch nicht besonders weit. Jetzt hatte der Trainer Thorsten Lieberknecht nach dem Spiel gesagt, dass man in der Halbzeit nochmal deutliche Anpassungen vorgenommen hat mit den Positionierungen der Flügelspieler und der Leute, wie die Halbräume besetzt werden können. Ich würde auch sagen, in der zweiten Halbzeit wirkt Lautern schon etwas zielstrebiger, aber die Defensive steht eigentlich erstmal bei der Fortuna, bis man dann halt so einen Standard bekommt.
Ja, und vorher passiert halt eben dieser, ich würde auch schon wieder sagen, mehr oder weniger spielentscheidende Dreifachwechsel. Also wir haben ja Anfang in den letzten Wochen irgendwie oft dafür kritisiert, dass er halt viel zu spät die Wechsel vorgenommen hat, was dann dazu geführt hat, dass Fortuna körperlich und läuferisch überhaupt nicht mehr gegenhalten konnte. Man konnte immer wirklich sehr, sehr deutlich diesen Unwillen von Anfang sehen, die Leute von der Bank reinzubringen. Das war jetzt diesmal überhaupt nicht so. Fand ich ganz spannend, dass man da jetzt einen radikal anderen Kurs gefahren ist, indem man erstens früher wechselt als sonst und dann auch noch direkt dreimal. Anfang hat gesagt, dass halt alle drei, die rausgehen, also Itten, Raimund und Appelkamp, dass alle drei am Rand der körperlichen Leistungsfähigkeit waren, dass es gar nicht anders ging, als zu wechseln, dass man dazu das eben auch noch extra deswegen früher durchzieht, weil man halt eben ein Mann weniger ist und halt komplett klar ist, dass man sich noch weniger halt irgendwie einen kleinen Fehler erlauben kann, irgendwie einen Meter Abstand, den man halt irgendwie zu viel lässt, irgendwie eine Sekunde, die man zu spät kommt, alles nachvollziehbar. Aber ja, es kommen dann halt wie ein Ljubicic, der ja jetzt auch dann erstmal wieder gefehlt hatte, aber vielleicht noch der, dem man da irgendwie noch am meisten vertrauen kann, aber dann irgendwie mit De Weijs und mit Breithaupt zwei Spieler, ja, die halt in der Saison wirklich noch überhaupt nicht haben überzeugen können. Und ja, und letztendlich ist es dann halt so, wie wir es jetzt eben auch schon häufig gesehen haben in den letzten Wochen. Du kriegst wirklich sofort mit der nächsten Szene das Gegentor und dann ist es halt auch vorbei gewesen. Also ich glaube, Moritz, wir haben dabei danach halt auch aufgehört, so super intensiv aufs Spiel zu gucken, sondern uns dann auch irgendwie eher mit einem halben Auge damit beschäftigt, was auf anderen Plätzen los ist und ja, und schon mal irgendwie mit Grauen auf die Tabelle geguckt und solche Dinge, weil einfach klar war, da wird jetzt halt eben nicht mehr so viel passieren und es passiert halt eben auch nicht mehr besonders viel, sondern die Fortuna kriegt dann halt eben in den Momenten, wo sie dann halt hinten öffnet, dann irgendwie sogar noch zwei weitere Gegentore.
Ja, wobei ich jetzt noch sagen würde, dass dieses 1:0 nicht nach Standardsituation fällt, wo es jetzt noch nicht so darum geht, wer positioniert sich wie im Raum. Ich würde auch sagen, bei dem Kopfball, der dann ins Tor geht, ist vor allem Oberdorf derjenige, der da den Gegenspieler aus dem Blick verliert. Und was können wir kurz drüber sprechen, Markus Anfang mehrfach betont, jo, wenn du da halt einen Foul gibst, dann gib doch bitte auch das Foul an Eguli, der ja diese Ecke erstmal klärt und seine Klärung landet dann beim Gegenspieler, der dann die Flanke spielen kann. Da wird sich aufgestützt auf Elias Eguli. Ich weiß nicht, ob ihr dazu noch eine Meinung habt, aber ich konnte der Argumentation von Anfang auf jeden Fall folgen, auch weil ich sehr sauer über diese rote Karte war. Und man sagen muss, gut, dann pfeifst du halt alles ab und dann musst du aber bitte auch abpfeifen, wenn im eigenen Strafraum ein Spieler sich auf dem anderen aufstützt.
Ja, also ich kann ich auch mitgehen. Ich will auf gar keinen Fall, glaube ich, dass so eine Sache wie bei Eguli abgepfiffen wird. Also vor allen Dingen, dass das dann auch vom VAR hinterher nochmal revidiert werden würde, würde ich auch so nicht sehen. Muss man nicht geben. Ist für mich kein klares Foul, aber anhand der Bilder, die man zur Verfügung hat, ein klareres Foul als das von Suso. Wie gesagt, bei jeder Ecke sieht man halt klarere Situationen, wo Spieler gehalten werden. Da gab es auch wieder welche gegen Fortuna, wo es wirklich ein klares Halten von hinten ist, wo halt Spieler daran gehindert werden zu laufen, dass man dann halt auch geben müsste. Es ist, glaube ich, müßig, diese ganzen Diskussionen zu führen. Aber hat Anfang sicherlich einen Punkt, aber bringt einen irgendwie auch nicht wirklich weiter, glaube ich.
Nee, aber also ich muss das noch mal ganz kurz sagen, es gibt ja einfach auch gar keine Verlässlichkeit. Wie oft werden irgendwelche Tore zurückgenommen, weil es irgendwo ein Foulspiel in der Entstehung gab? Und wie oft werden sie eben dann doch nicht zurückgenommen, obwohl es ein Foulspiel in der Entstehung gab? Egal wie schlimm das Foulspiel war oder nicht, oder irgendein Handspiel oder nicht, ich finde, also es kotzt mich einfach an. Es macht einfach keinen Spaß. Wir sollten meiner Meinung nach einfach diesen VAR wieder komplett einstampfen und dann können wir uns über Schiedsrichterentscheidungen ärgern oder nicht, aber dann gibt es irgendwie eine andere, ja, Verlässlichkeit, würde ich sagen. Also da ist dann halt eine Person, die entscheidet und es wird nicht so eine Objektivität vorgegaukelt, die irgendwie durch den VAR hergestellt wird bei diesen Entscheidungen. Aber ist auch egal, also daran haben wir dann das Spiel nicht verloren. Man kassiert noch zwei Tore und hätte auch noch mehr Tore kassieren können, wenn nicht Kastenmeier da einen sehr guten Save noch rausholt in der Situation. Man versucht auch noch kontrolliert immer mal offensiv zu sein, weil man muss natürlich. Und kommt dann aber schnell ins Schwimmen, wenn eben Tempo aufkommt bei den Lauterern. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt auf einzelne Spielsituationen, wollt ihr noch drauf eingehen, wollt ihr auf Spieler eingehen oder?
Ich würde noch
Ja.
einen Spieler hineinwerfen wollen, der mir vor dem Spiel schon aufgefallen war, dass er noch im Kader ist und den ihr jetzt auch schon benannt habt. Und eigentlich sagen, dass es halt schon ziemlich tragisch ist, was mit Tim Breithaupts Karriere in Düsseldorf ist passiert.
Ja,
Also
es ist wirklich ein Drama. Ja, es ist so ein
der
Drama.
spielt
Es ist
einfach
wirklich
gar
schlimm.
keine Rolle. Der ist ja nicht nur einfach nicht. Man muss einfach sagen, dass er, man hat ja gedacht, man holt ihn, das ist halt ein solider, einfach vielleicht auch ein guter Zweitligaspieler, der immer noch jung ist und auch in der Liga gezeigt hat, was er kann. Und der einfach nicht nur, der ist kein Faktor, sondern er ist einfach nicht gut. Sondern er ist ein Problem für die Fortuna, wenn er auf dem Platz steht. Und das kann man konstatieren, glaube ich, rein sportlich, aber ich glaube, für seinen weiteren beruflichen Weg ist das schon echt krass. Also, der geht von Karlsruhe nach Augsburg und hast da wahrscheinlich, okay, in Augsburg hast du vielleicht auch jetzt jemand, ne, der die Talent von Tim Breithaupt hat, auch vielleicht die Vision, dass du dich da durchsetzen kannst oder halt zumindest Erstliga-Fußball spielen kannst. Vielleicht nicht als Leistungsträger, vielleicht nicht als sehr guter Erstligaspieler, aber halt bei Augsburg vielleicht schon irgendwo Spieler. Wenn du dir Zeit gibst, noch weitere Entwicklung, wie dann ausgehen nach Lautern und jetzt ist er in Düsseldorf und wohin soll es jetzt noch gehen? So.
Ja, erstmal zurück zu Augsburg, ne?
Ja, genau.
Aber
Das
ja,
ist halt schon
total
ich würde den nicht so
tragisch, ja.
abschreiben, ganz ehrlich. Also ich glaube,
Ja.
wenn der halt erstmal aus Düsseldorf raus ist, wird ihm das sehr, sehr gut tun. Weil, also das ist ja wirklich kaum zu verstehen, ne? Also ich kann mir kaum vorstellen, dass der wirklich diese ganze Klasse eingebüßt hat. Also der sitzt jetzt wirklich, spielt jetzt seit Wochen und Monaten überhaupt keine Rolle, kommt dann rein, sieht dann bei beiden Gegentoren noch schlecht aus und die allerschlechteste Szene ist ja dann irgendwie noch die, wo er dann fast noch ein weiteres Tor verschuldet. Was vielleicht wie so in Anbetracht des fehlenden Gegnerdrucks, den es da gibt, was dann, ne, wo er dann irgendwie über seine eigenen Füße stolpert und als letzter Mann in der gegnerischen Hälfte, was dann irgendwie ein 2 auf 0 Konter halt irgendwie zuvor gerade den Kastenmeier irgendwie pariert. Also das ist wahrscheinlich irgendwie der eklatanteste Fehler, der diese Saison irgendeinem Fortun unterlaufen ist. Und das halt irgendwie alles in einer halben Stunde Spielzeit. Das ist ja kaum zu verstehen. Und also ja, bestimmt wird er jetzt irgendwie dann erstmal zu Augsburg zurückkehren, aber ich kann mir ehrlicherweise schon vorstellen, dass der jetzt nicht irgendwie total abstürzt, sondern dass der halt wie bei einem kleinen Zweitligisten vielleicht sogar nächste Saison irgendwie nochmal eine Chance bekommt. Also, und dass das dann irgendwie auch funktioniert. Also denk mal jetzt, keine Ahnung, an so jemanden wie Christoph da Ferner oder weiß ich nicht.
Da gibt es auch genug Vertun, wo man nicht gedacht hat, ja, okay, so, also Zweitliganiveau ist auf jeden Fall überhaupt nicht mehr drin in der Karriere. Und es läuft halt danach, einfach nur dadurch, dass es irgendwie ein anderer Verein ist, läuft es dann halt wieder. Also ich würde den jetzt nicht so komplett abschreiben, weil das sieht halt für mich ganz, ganz deutlich einfach nach einer Kopfsache aus. So. Und das kann man hoffentlich halt irgendwie dann in einem anderen Umfeld hoffentlich für ihn irgendwie hinbekommen. Auch wenn wir uns natürlich alle wünschen würden, dass er es irgendwie noch diese Saison hinbekommt und dass er halt irgendwie vielleicht in den letzten 6 bis 8 Spielen halt irgendwie wirklich noch ein Faktor eben auch für die Fortuna sein kann.
Hast du recht. Ja.
Und dann können wir das Spiel auch abbinden.
Ja,
Ja, vielleicht können wir
weil.
noch irgendwie als kleinen gute Laune-Abbinder nochmal irgendwie zwei, drei Worte über den Sky-Kommentator verlieren. Jan, also du hast ja auch immer deine große Freude an den Kommentatoren. Von daher ist es ein bisschen schade, dass du das Spiel nicht gesehen hast. Also ich würde mal vermuten, das war wahrscheinlich einer der am schlechtesten vorbereitetsten Kommentatoren auf ein Spiel in der Fortuna Zweitliga-Historie, jetzt zuletzt den man irgendwie so miterleben musste. Also man konnte wirklich merken, der hatte sich, glaube ich, in der ganzen Saison halt keine Spiele der beiden Mannschaften angeschaut. Der hatte sich jetzt nicht damit beschäftigt, was ist da jetzt so los, wie spielen die, was sind da so die großen Themen. Also der hatte wahrscheinlich bei Kicker irgendwie mal so zwei Artikel quer gelesen und dann halt irgendwie vom Praktikanten halt so diese Mappe bekommen, sodass der halt immer mal irgendwie eine Statistik halt so einwerfen konnte. Wo man aber merkte, dass der halt wirklich einfach nur diese Statistik aus der Mappe halt vorgelesen hat und gar keine Ahnung hatte, ob man die halt irgendwie in einen großen Kontext halt einbinden könnte. Und vor allen Dingen hat er dann irgendwie, ja, lustige Dönekes halt irgendwie aus der Vergangenheit erzählt, hat irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube 3 oder 4 Mal erzählt, dass er wie hier Berisha von Kaiserslautern jetzt irgendwie 2 Kreuzbandrisse hatte und hat lange über diese Leidensgeschichte geredet. Also der hätte, glaube ich, einmal, maximal einmal Dicke gereicht. Konnte dann irgendwie erzählen, dass der Hund von Cedric Itten der Ringträger bei seiner Hochzeit war, hatte irgendwie dann recherchiert, was der Name Tanaka im Japanischen bedeutet, nämlich der aus dem Reisfeld kommende. Also vielen Dank für diese wunderbaren Aktionen. Aber das war, also ich weiß nicht, Moritz, ich glaube, du hattest ja ähnlich wie ich auch großen Spaß daran, weil der ja ansonsten einfach überhaupt keinen Mehrwert als Kommentator irgendwie zu bieten hatte. Also das war wirklich nochmal herausstechend.
Ich habe das Gefühl, er hatte die meisten Informationen, die er in Vorbereitung auf dieses Spiel gesammelt hat, hatte er aus so einem Magazin wie der Gala Sport oder Bunte Sport oder irgendwie so. So klang das, was er da so vorbereitet hatte. Also es war wirklich schon amüsant, weil es irgendwie so blöd war. Und ja.
Mein Tipp ist Bild-Zeitung.
Ja.
Aber gut.
Maybe. Maybe.
Gut,
Ja.
dann schauen wir mal auf den Freitag, wo die Fortuna, ich weiß nicht, ob Lou überhaupt zum Spiel geht, bei dem Trikot, das die Fortuna tragen wird, und seines Zornes, ob des Sondertrikots, aber vielleicht können wir auch aufs Sportliche gucken.
Aber du wirst da sein, Jan.
Ich wird
Und
da
du
sein,
hast
ja.
eine hervorragende Quote, würde ich sagen.
Ja, 2-1 Sieg. Itten wird ein Tor schießen, aber das ist auch kein. Also wenn die Fortuna gewinnt, ist das die Wahrscheinlichkeit, dass Itten ein
Ja.
Tor schießt, ist das gegeben. Ja. Könnt euch schon drauf freuen, Freunde. 2-1. Das wird meine Aufholjagd bei Kicktipp nur noch weiter manifestieren. Also ich werde natürlich nicht mehr oben angreifen, aber ich habe zumindest vor, dich, Moritz, noch einzuholen. Und wenn es richtig Sahne läuft, den Lou noch, aber
Ich glaube, das ist nicht so schwer. Also gerade bei
da muss ich noch ein
Kicktipp,
bisschen,
also
ja,
den
aber du
Moritz
musst schon
einzuholen, ist,
noch.
glaube ich, schwieriger als mich einzuholen. Also ich war in der Winterpause, war ich, glaube ich, 6. oder 7. Und ich hab extra noch mal nachgeschaut, weil ich jetzt auch so ganz überrascht war, dass es irgendwie nicht so gut läuft. Ich habe, glaube ich, kein einziges Spiel vergessen zu tippen. Also ich habe regelmäßig komplett seit der Winterpause durchgetippt und ich bin auf jetzt irgendwie mittlerweile Platz 35 oder 40 durchgereicht worden. Also, ich
Noch
glaube,
vor mir.
da ist es auf jeden Fall ja, aber ich glaube, die Tendenz, in welche Richtung es da bei mir geht, ist klar. Ja, ich weiß
Ich
nicht,
dachte auch,
ich
ja.
kann das eben ganz schnell machen mit der Vorschau auf Kiel und dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber reden, wie wir überhaupt irgendwie generell die Chancen der Fortuna auch in den nächsten Wochen noch so sehen, würde mich ja schon interessieren, weil wir vielleicht ja auch noch so mal kurz über den Trainer reden sollten und über die
Stimmt.
Trainerdiskussion, die es in Düsseldorf so gibt. Aber ich glaube, gerade eben auch aufgrund der besonderen Situation der Fortuna macht es sogar Sinn, das irgendwie mit Kiel jetzt zu machen und eben auch relativ schnell zu machen, weil ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe das Gefühl, dass es halt gar nicht so wichtig ist, wie Kiel auftritt, sondern dass es halt einfach an der Fortuna liegt, wie dieses Spiel halt ablaufen wird und wie immer in den letzten Wochen, welche Spieler werden halt zur Verfügung stehen. Aber dazu auf jeden Fall dann gleich nochmal später. Ja, Kiel auf jeden Fall auch nicht in einer besonders guten Situation, sondern noch in einer, die noch schlechter ist als die Fortuna. 2 Punkte hinter der Fortuna mit 29 Punkten auf Rang 16. Ja, Bundesliga-Absteiger hat natürlich Ambitionen gehabt in dieser Saison. Ja, lange auch nicht besonders zufrieden gewesen, irgendwie in der Hinrunde, aber eigentlich immer irgendwo im Mittelfeld gestanden. Allerdings ist man dann in der Rückrunde richtig durchgereicht worden und dann auf einmal mitten im Abstiegskampf gewesen. Damit hat, glaube ich, kaum jemand gerechnet oder niemand mit gerechnet in Kiel, was dann dazu geführt hat, dass man eben vor ein paar Wochen den langjährigen Erfolgstrainer Marcel Rapp beurlaubt hat und mit Tim Walter einen alten Bekannten zurückgeholt hat. Und der hat jetzt natürlich auch dafür gesorgt, dass man wieder den altbekannten Tim Walter Fußball spielt. Allerdings schon auch ein bisschen angepasst auf den Abstiegskandidaten. Also es ist jetzt nicht so ein reines Harakiri und es gibt schon ein bisschen mehr Risikovermeidung, als wir das halt sonst bei Tim Walter gesehen haben. Aber natürlich trotzdem ein Fußball, der ja einiges riskiert mit Ball und auch gegen den Ball. Also ja, schon auch ein Gegner, der da einiges anbieten könnte. Ja, zu einer richtigen Trendwende hat das jetzt auch nicht geführt. Hat jetzt aus den 5 Spielen unter Walter 5 Punkte geholt. Das ist so genauso der Schritt, der Punkteschnitt, der da wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass man halt bis zum 34. Spieltag auf jeden Fall dabei sein wird. Aber ob das halt für Kiel reicht, ist halt eben auch extrem fragwürdig und komplett klar. Es ist natürlich nicht nur für die Fortuna ein 6-Punkte-Spiel, sondern für Kiel sowieso. Ja, das alles passt natürlich dann eben auch gut zu diesem Tim Walter Ansatz, dass man einen sehr, sehr physischen Ansatz auch die ganze Saison schon fährt. Hat die insgesamt meisten Fouls in der Liga und bei den Laufwerten ist man halt auch immer in den Top 3, also bei den Kilometern, bei den Sprints, bei den intensiven Läufen. Und das ist halt eine Nachricht, die, glaube ich, für die Fortuna überhaupt nicht gut ist, weil wir sehen es ja jede Woche, die Mannschaft pfeift komplett aus dem letzten Loch und ja, und so kann halt eben dann Kiel auf jeden Fall mit einem sehr, sehr breiten Kader, den die haben, in Kiel in Kader, wo es halt wenig Einzelspieler gibt, die hervorstechen, aber halt eben einen sehr, sehr breiten Kader, können sie halt, glaube ich, dann gerade in der letzten halben Stunde des Spiels noch auf ihre Seite ziehen. Ja, ich weiß nicht, habt ihr schon irgendwas erfahren darüber, ob jetzt andere Spieler kommen werden als in den letzten Wochen? Also ich glaube, heute war schon irgendwie ein kleines Trainingsupdate zu lesen, dass zumindestens Zimbo und Emma wieder zurück sind.
Da weißt du tatsächlich mehr als ich schon. Das ist ja höchst erfreulich.
Ich glaube, das sind immer die Dinge, die. Es kann halt noch so viel passieren bis Freitag. Und wir wissen ja auch, dass das bei der Fortuna immer wieder passiert. Also. Vor Freitagmorgen beschäftige ich mich quasi nicht mit den Ausfallen und den Verletzungen und so, weil dem vertraue ich ja nur bis zur Fensterkante quasi. Also sehe das nicht. Aber klar.
Ja, es ist wirklich im Augenblick so ein bisschen der Trend, ne? Dass man halt, wie gesagt, bis Freitag 17:30 sollte man sich irgendwie am besten einfach die Augen zuhalten und es dann einfach so nehmen, wie es kommt. Aber ich muss sagen, dass mir das wirklich schon auch extrem Sorgen macht, dass Kiel halt irgendwie diesen breiten Kader hat, auch diese Physis. Da wird man auf jeden Fall riesig aufpassen müssen, gerade weil Kiel halt irgendwie auch große, extrem torgefährliche Innenverteidiger hat, irgendwie bei Standards und so. Also genau das muss man auf jeden Fall vermeiden. Und ja, natürlich hat Fortuna jetzt das große Problem, Dass Suso nicht wird spielen können, das ist ja schon klar. Also da können wir wahrscheinlich davon ausgehen,
Muss er das
dass
nächste Spiel
Daaland
auch
spielen
nicht?
wird.
Der kriegt wahrscheinlich so zwei Spiele 0 auf 15 Sperre, oder? Ist
Genau,
das
also
jetzt
ich
schon
glaube,
durch?
ein Spielsperre ist halt immer so ein Eingeständnis, dass es eine Fehlentscheidung war. Und ich
Naja, das
glaube,
wird nicht
das wird
passieren.
der DFB halt nicht machen. Deswegen werden es halt mindestens zwei Spiele sein. Das ist natürlich
Ja.
katastrophal. Richtig. Aber vielleicht gibt es ja das große Glück, dass halt zumindest an anderen Orten des Feldes halt wieder ein oder andere zurückkommt. Aber wie gesagt, können wir halt heutzutage, können wir heute wenig drüber spekulieren. Macht irgendwie keinen Sinn. Das ist uns, glaube ich, allen klar danach, wie es jetzt die letzten Wochen so lief. Von daher macht es vielleicht dann etwas mehr Sinn, mal so über das Gesamtgefüge zu reden. Ja, und wenn man sich dann die Tabelle holt, ist ja dann an dem Spieltag vielleicht nicht ganz so viel passiert, wie man hätte befürchten können. So, also man steht immer noch auf Platz 12, aber natürlich mit ja, 2 Punkten bis Platz 17 und 4 Punkten bis Platz 18 ist das alles super, super eng.
Ja, und man
Das
hat einfach noch
Torverhältnis
drei
wird
Tore in
jede
der,
Woche,
ja,
genau,
genau.
das Torverhältnis wird jede Woche noch ein bisschen schlechter. Aber man hat es natürlich jetzt auch in der eigenen Hand, ne? Also jetzt kommen halt 3 Spiele gegen die direkte Konkurrenz. Wenn du da halt irgendwie 6 bis 7 Punkte holen solltest, was natürlich ja, eine sehr hohe Aufgabenstellung ist, aber wenn du das schaffst, so, dann sieht es sehr, sehr
So
gut aus.
raus,
Also
ja.
ich glaube, 40 Punkte wird die Fortuna diese Saison halt irgendwie nicht mehr erreichen. Das wäre, glaube ich, was sicher wäre, würde ich sagen, 40 Punkte. Das ist ja sonst, also normalerweise brauchst du, glaube ich, so 37, 38 Punkte historisch in den letzten 10 Jahren, um den Klassenerhalt zu schaffen. Das wird diese Saison vielleicht nicht reichen. 40 sollten reichen. Aber ich glaube, gerade die letzten 3 Spiele, das wird halt unglaublich haarig. Das sage ich jetzt auch, glaube ich, die letzten Woche halt immer schon, dass halt irgendwie Schalke und Elversberg da jeweils die Chance haben könnten, aufzusteigen an den Terminen. Und wenn du halt als Fortuna Düsseldorf halt bei Greuther Fürth am 34. Spieltag gewinnen musst, ich sehe einfach nicht, dass diese Mannschaft da vom Kopf her in der Lage für ist, so. Und habe eben noch zusätzlich große Bedenken, dass halt irgendwie die Personalsituation halt vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter wird. Von daher, glaube ich, entscheidet sich die Saison halt jetzt in den nächsten 3 Wochen.
Die Personalsituation ist ja auch schon schlechter geworden, wie ihr schon angesprochen habt, mit der roten Karte für Sima Susu. Die große Frage ist ja jetzt, also Friedhelm Funkel hat ja schon woanders wohl zugesagt, sollte er angerufen werden. Was macht man? So, also, weil wir haben ja schon häufiger aufgeführt, dass der Weg, den Markus Anfang mit der Mannschaft gegangen ist, ja eigentlich kein schlechter war. Jetzt ist aber natürlich, ja, in der Formtabelle die Fortuna wieder relativ weit mit unten dabei. Und also ich finde es wirklich auch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, die jetzt Meslintat gegebenenfalls hat, da entscheiden zu müssen, weil ich habe da keine Überzeugung in die eine oder die andere Richtung, was die richtige Entscheidung sein könnte, ob man tatsächlich nochmal einen neuen Trainer holt. Kastenmeier hat auch nochmal betont, dass man nach innen durchaus ein gutes Team sei, was natürlich sehr wichtig ist. Aber also ich bin da wirklich ratlos und ich mache mir wirklich sehr, sehr große Sorgen, weil es einfach so unfassbar eng ist. Und ja, es geht irgendwie alles schief. So, und man ja, ich weiß es nicht, aber ja, vielleicht habt ihr da eine eindeutigere Meinung zu, aber ich bin da wirklich relativ hilflos, wenn du mich fragst, wie würdest du denn jetzt handeln als Verantwortlicher?
Mir geht's ähnlich. Ich finde jetzt auch, es ist für mich keine klare. Also, um es hart zu sagen, wenn es Friedhelm Funkel wäre, würde ich, ne, oder so jemand, von dem man weiß, dass der aus einer Mannschaft ohne viel Vorbereitung in der Endphase einfach so einen gewissen Grundleistung rausholt, dann würde ich sagen, auf jeden Fall machen. Nur mir fällt halt einfach dazu keiner ein. Ich weiß nicht, ob das, wenn Mislintat mehr einfällt, dann fände ich das nämlich schon ein Argument für den neuen Feuerwehrmann und dann damit dann auch gegen Markus anfangen. Weil ich glaube, meine Sorge ist nicht, dass die Fortuna jetzt einfach einbricht und keine Punkte mehr holt, sondern dass es einfach am letzten Spieltag dann mit den vielen Toren-Tordifferenz, die man halt schlechter ist als die anderen, einfach wirklich übel wird. Also wo es halt wirklich, hui, da ist aber eine Mannschaft von Rang 12 auf Platz 17 gerutscht am letzten Spieltag. Wann hat man das zuletzt gesehen? Und man denkt sich, ja, jetzt hat man es gerade gesehen und es ist auch nicht überraschend.
Also Fortuna, wir können alles, ja.
Genau, wenn es halt, wenn es halt eine Mannschaft gibt, die halt dann am 34. Spieltag von Sekunde 1 komplett gelähmt ist, in Fürth, so, das passt auch einfach, weiß ich nicht. Ne, dann gibt's irgendwelche Gelbsperren, dann spielst du halt mit so Tieres, Breithaupt und Device in der Startelf und bist halt einfach ab Sekunde 1 bist du halt raus, so, ne? Also, ich glaube, gerade deswegen, weil ich halt auch davon ausgehe, dass es halt irgendwie in den nächsten 3 Wochen entschieden wird, kann ich schon auch sehr gut verstehen, wenn Leute sagen, dass man jetzt irgendwie nochmal den Trainer tauschen sollte. Ich weiß allerdings auch nicht, ob ich das selber gut finden würde. Also ich glaube, wenn du jetzt das nächste Spiel gegen Kiel auch verlierst, dann musst du für die verbleibenden Spiele auf jeden Fall noch einen Tausch vornehmen, weil in so einer Saisonphase recht, ja, 4 Spiele in Folge zu verlieren, was du dann halt getan hättest mit einer Niederlage gegen Kiel, ich glaube, da kannst du halt da nicht sagen, wir halten am Trainer fest. Und es gibt schon auch genug Argumente halt gegen den Trainer, weil er wirklich halt ja sehr, sehr starr an einem bestimmten System festhält und auf nur eine bestimmte Art und Weise diese Mannschaft halt konkurrenzfähig bekommen hat. Fairerweise muss man sagen, er ist halt auch der Einzige, der das geschafft hat diese Saison. Also ich glaube, wir haben ja auch alle keine Ideen, wo wir sagen würden, wieso probiert Anfang nicht mal dies oder mal das? Das ist total unfair für Markus Anfang, weil halt sowohl natürlich besonders Klaus Allofs und Weber im Sommer, aber halt auch Mislintat im Winter ihm halt Mannschaften, Kader mit einer riesen Schieflage halt hingestellt haben und jetzt diese Verletzungsprobleme, diese erwartbaren so reinschlagen, dass man halt wirklich von Anfang auch nicht erwarten kann, da eine Mannschaft hinzustellen, die konkurrenzfähig ist. Trotzdem, wir würden uns natürlich von ihm wünschen, dass er diese Ideen hat, dass er andere Ideen hat als wir als Fans. Die hat er ziemlich deutlich ja nicht. Aber wahrscheinlich sind sie halt auch einfach mit dieser Mannschaft nicht da. Wir sehen alle den Leistungsstand der gesamten Spieler. Da ist wahrscheinlich einfach qualitativ nicht mehr drin. Ich bin auch genau wie dabei, halt zu sagen, wenn es die Möglichkeit gibt, jemanden zu holen, der halt verbrieft für die letzten Spiele halt so ein Mindestmaß an Qualität irgendwie aus so einer Mannschaft noch rausquetschen kann, würde ich das sofort machen. Wenn Friedhelm Funkel sich bereit erklären würde, würde ich auch sagen, der safe. Ich habe dann auch drüber nachgedacht, genau wie du gerade, Jan, auch, welche anderen Trainer gibt es denn noch, die so ein bisschen wie Friedhelm Funkel sind, vielleicht auf einem etwas anderen Level, aber die das auch ähnlich versprechen? Da bin ich eigentlich auch nur bei Felix Magath rausgekommen.
Nee, Felix Magath kann das nicht.
Genau, aber der konnte das halt 2010 so. Aber es ist halt vorbei.
Ja.
Und vielleicht kann sowas irgendwie noch Dieter Hecking, aber das wäre auch nicht so richtig. Der macht das außerdem, glaube ich, gerade in Wolfsburg und auch nicht so gut. Ja,
genau, der steigt gerade
in Wolfsburg. Ich habe da lange überlegt und mir ist einfach keiner mehr eingefallen, weil es auch diese typischen Feuerwehrmänner eigentlich kaum noch gibt, ne? Und deswegen, mir fällt halt kein offensichtlicher Wechsel ein und deswegen würde ich halt auch sagen, dann lieber erstmal nochmal eine Woche warten, auch wenn es wahrscheinlich Schwachsinn ist.
Ja, ich meine, das finde ich jetzt eigentlich, es ist okay, das Kiel-Spiel, jetzt wird das sowieso nicht mehr passieren, ne? Sondern ich glaube, das, was du eben gesagt hast, ist ganz richtig. Wenn die das Spiel gegen Kiel verlieren, dann wird das ein sehr akutes Thema sein und dann wird es wahrscheinlich auch am Sonntag spätestens entschieden sein. Es ist natürlich trotzdem so, dass Mislintat für den Fall der Fälle schon die Kontakte knüpft. Hoffentlich. Um sich dann schnell eine Zusage holen zu können, um Taifun Korkut zu verpflichten.
So. Ja, genau. Also zum Wechsel wird es jetzt diese Woche nicht mehr kommen. Mislintat hat ja auch Markus Anfang schon für das Kiel-Spiel das Vertrauen ausgesprochen. Aber ich glaube halt genau wie er auch, dass es sehr, sehr gut sein kann, dass wenn wir uns hier nächste Woche unterhalten, dass wir da halt schon über einen neuen Trainer sprechen. Oder zumindest halt mal mindestens darüber, dass Jens Langenecke das Training geleitet hat am Montagmorgen. Ja, wollen wir mal hoffen, dass es nicht passiert. Aber ja, ich glaube, diese, ja, wir haben das ja schon irgendwie auch alle, glaube ich, noch schon so ein bisschen im Urin, dass halt diese Saison irgendwie an den verbleibenden 6 Spieltagen noch einige Geschichten für uns bereithält. Und ja, und so wie die Saison halt bisher gelaufen ist, wahrscheinlich Geschichten, die größtenteils auch eher unangenehm sein werden.
Außer das 2-1 jetzt am Freitag. Seien wir da mal. Und dann sehe ich dich schon mit dem Sondertrikot auf dem Zaun, den es nicht gibt.
Ja. Ja, ich sehe mich da ehrlicherweise noch nicht, aber das kann ja noch sein. Vielleicht ja, vielleicht wenn wir die Klasse halten mit dem Sondertrikot auf dem Zaun in Fürth oder so.
Sehr gut. Dein
Ja.
Wort. Fantastisch.
Gut, wollen
Gut,
wir hoffen,
dann
dass nicht
home.
alle von den hier beschriebenen Szenarien nächste Woche schon eintreten, sondern dass wir halt irgendwie etwas entspannter parlieren können nächste Woche. Hoffentlich dann irgendwie auch
Ja.
wieder mit dem Tim in der Runde dabei. Und genau, wünschen euch bis dahin eine trotz allem schöne und entspannte Woche.
So sieht's aus. Ciao.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.